Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Das Thema der heutigen Sendung: Fondboutique, Auszeichnung, Zustand oder Mythos. Mein Gesprächspartner ist Uwe Beudack, Vorstandsvorsitzender der Lois AG und mir jetzt in Frankfurt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Beudack.
Guten Tag, hallo.
Herr Beudack, der Begriff der Fondboutique ist ja auch einer, der für das Haus Lois bisweilen gebraucht wird. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich mal eine ganz schöne Gelegenheit, diesem Begriff Fondboutique etwas nachzugehen. Haben wir vor ein paar Jahren ein Webinar schon dazu gemacht mit verschiedenen Häusern, aber klären das mal auch im Podcast hier anlässlich unseres Gespräches. Wo kommt dieser Begriff der Fondboutique eigentlich her? Irgendwann ist er aufgetaucht, aber wo kam er her?
Ich würde sagen, letztlich aus dem Handelsgeschäft. Das heißt, wir kennen ja alle Modeboutiquen, die dann vereinzelt geringe Güter verkaufen mit einem doch höheren Preis, also keine Massenware. Und so die Analogie vielleicht für die Fondsindustrie, dass man kein Bauchladen ist, sondern sehr spezialisiert auf eine Kategorie oder auf ein Produkt, vielleicht auch zwei, drei Produkte, dann eher nicht für die Masse ist, mit Spezialistentum glänzen möchte und dementsprechend auch ein gewisses höheres Pricing fordert.
Mögen Sie den Begriff? Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Vermögensverwalter, der hat mir gesagt, er fände das gar nicht gut mit dem Begriff der Fondboutique. Wenn seine Frau einkaufen ging und käme aus einer Boutique, hätte sie meistens eine kleine Tüte dabei, in der nichts drin wäre, aber es wäre viel Geld dafür ausgegeben worden. Wie stehen Sie zu dem Begriff? Die Masse scheint es ja als eine Auszeichnung zu empfinden, als Fondboutique betitelt zu werden.
Also prinzipiell stehe ich dem positiv gegenüber, da ich denke, auch eine Glaubwürdigkeit oder von der Leistung bei einer Boutique man doch davon ausgehen kann, dass ein Spezialistentum vielleicht zu besseren Ergebnissen führt. Die Pricing-Komponente, wie auch in Ihrer kleinen Anekdote, ist natürlich etwas, woran sich die Geister scheiden. Aber wenn tatsächlich die Leistung im Vordergrund steht und man spezialisiert auf diese Leistung doch irgendwo die Preise rechtfertigen kann, denke ich, ist das sehr positiv behaftet.
Sollten andere von einem Haus als Fondboutique sprechen oder sollte ein Haus sich auch selber so titulieren? Ich habe bisweilen den Eindruck, dass die Häuser das auch selbst von sich ganz gerne sagen. Ist das nicht eine Frage des Understatements, das nicht von sich selbst zu behaupten?
Ich denke, wenn die Häuser von sich selber oder sich selber als Fondboutique titulieren, geht es in erster Linie darum, die positiven Attribute irgendwo auch in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, dass man wirklich hier ein sehr spezialisierter Anbieter ist, in dem Maße sich auf eine Kategorie da fokussiert, nicht alles anbietet und dadurch natürlich auch irgendwo punkten möchte. Ein kleines Haus an sich wird ja heutzutage eher verwässernd sowieso als Boutique bezeichnet. Das heißt, einen kleinen Bauchladen gibt es da ja eher seltener zu finden. Dementsprechend ist vielleicht das nicht so scharf, der Ausdruck der Fondboutique, als wenn man wir jetzt explizit darüber sprechen oder darüber nachdenken würden.
Versuchen wir ein paar Charaktermerkmale einer Boutique herauszustellen und dabei auch abzugrenzen, wann man klein ist und vielleicht trotzdem keine Fondboutique ist. Denn es ist ja letzten Endes kein Selbstzweck, klein zu sein und in dem Augenblick auch Fondboutique zu sein. Sie haben das eben schon angesprochen, eine Spezialisierung, eine Fokussierung, was die Strategien angeht. Wie viele sollte denn so eine Boutique da maximal haben?
Also in unserem Falle ist es ja so, wir sind spezialisiert auf das Thema Aktie. Und da könnte man grob jetzt sagen, verschiedenste Assetklassen zu mixen, würde dann vielleicht nicht gerade für die reine Definition einer Boutique sprechen. In der Aktienkategorie an sich gibt es da immer wieder auch logischerweise andere Investmentstile oder Ansätze. Da kommt es dann auf die Person an, sodass dieses Spezialistentum irgendwo auch dann fortgeführt werden kann. Die Glaubwürdigkeit da ist, das Know-how, die Expertise, tatsächlich auch irgendwo einen Mehrwert zu stiften. An sich Größe würde ich jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwie eine Boutique verneint. Es gibt ja beispielsweise im Kölner Raum eine sehr, sehr große Boutique, die ja trotzdem auch irgendwo mit einem spezialisierten Produkt sehr groß geworden ist. Und das würde ich dann auch noch in die Kategorie von Boutique reinpacken.
gibt es trotzdem, Kölner Boutiquen hin oder her, eine Volumengrenze, eine Mitarbeitergrenze. Das Ganze ist ja mal als Abgrenzung von den großen Big Playern kreiert worden als Begriff. Gibt es da Größenordnungen, wo Sie sagen, also ab 300 Mitarbeitern oder verwalteten Volumina in der Größenordnung von 100 Milliarden, da ist man keine Boutique mehr?
Also umso größer, umso schwieriger wird das tatsächlich mit der Definition. Ich denke allerdings bis irgendwo 30, 40 Milliarden, darunter mit einer geringeren Produktpalette, immer noch spezialisiert auf dasselbe, mit dem man begonnen hat, da kann man von einer Boutique sprechen. Es gibt aber, genau wie Sie es richtig sagen, ja viele Asset Manager irgendwo im 100-Milliarden-Bereich, die sich selber irgendwie Fondsboutique benennen, weil sie dann nicht zu den ganz Großen gehören und irgendwo in der Mitte sind. Ich denke, da ist das eher verwässernd und vielleicht nicht der ursprünglichen Definition Rechnung tragend. Daher bei uns wäre es ganz klar so, eher weniger Produkte, fokussiert, spezialisiert. Und das kann man im Fondsgeschäft aber skalieren, auch auf höhere Milliardenbeträge.
Was wir jetzt in dem Zusammenhang bis zu diesem Augenblick gar nicht genannt haben, ist das Thema Leistung. Also die, sag mal, das Abschneiden der Produkte in ihren Peer Groups oder so. Mit anderen Worten, wir unterstellen irgendwie die ganze Zeit, dass man bei dieser Größe fokussiert auch immer ein herausragendes Ergebnis bringt. Was sind denn da Indikatoren, an denen man festmachen könnte, ob man von einer Boutique spricht oder nicht? Wie viele der Produkte des Hauses müssen zu den Bestperformenden ihrer Vergleichsgruppen gehören?
Ja, eigentlich sollte es schon so sein, dass natürlich en gros oder im Querschnitt der Produkte, die ja besser sind als tatsächlich irgendwo in einem Gemischtwarenladen. Wenn man einen fairen Wettbewerb oder einen fairen Vergleich ziehen möchte, ist es natürlich gegen große Gesellschaften von daher schwierig, weil es da so viele Fonds gibt oder Produkte, dass immer einer mal irgendwo vorne stehen wird. Das ist dann, ich sage es jetzt mal mit einem zwinkernden Auge, der Fonds des Monats oder der Fonds des Jahres, und die ganzen Gelder werden dorthin hineinmanövriert und das Marketing, Vertrieb konzentriert sich auf dieses Produkt, und dann wirkt es sehr stark auch, dass in großen Häusern logischerweise übermäßige Leistung getragen werden. Aber im Komposit, wenn man jetzt alle Fonds zusammennehmen würde, dann sollte es schon so sein, dass bei einer Boutique idealerweise, weil sonst hat sie eigentlich auch gar keine Existenzberechtigung, muss man fairerweise sagen, dass das Komposit deutlich besser dasteht als das Komposit eines vergleichbaren, breiter gestellten Hauses.
Sie haben es eben schon mal angedeutet, ich frage es trotzdem noch mal explizit, ist Lois nach Ihrem Selbstverständnis denn dann eine Fondsboutique?
Ja, das würde ich ganz klar sagen, weil tatsächlich unser Motto ist ja Aktien aus Überzeugung. Wir haben gestartet 2005 mit eigentlich dem Lois Global, einem Aktienfonds. 2006 gab es den Lois Global MH, Dr. Christoph Bruns, der für beide Fonds da verantwortlich ist, seit Tag 1 immer mit der Fokussierung, eigentlich ein Produkt zu haben in unterschiedlichen Ausführungen. Philosophie, Prozess ist gleich. Dann mit dem Anspruch, einen signifikanten Mehrwert zu generieren gegenüber den Vergleichsindizes. Das aber dann aufgrund dieses Spezialistentums einhergeht mit auch höheren Kosten. Also wie in der klassischen Boutique, nicht nur günstig, günstig, günstig und für die Masse, sondern wenn man diesem Anspruch genügen möchte, auch mit einem entsprechenden Pricing. Und nun ist in der Evolution von Lois in den letzten Jahren es so gekommen, ich bin 2009 zum Haus gestoßen, verwalte zum jetzigen Zeitpunkt drei Fonds, die vom Prozess, von der Philosophie sehr, sehr ähnlich sind, vielleicht in den Ausführungsformen Unterschiede aufweisen. Und seit 2020 ist der Markus Herrmann an Bord, der auch nochmal zwei Fonds verwaltet. Die gesamte Palette besteht aus 7 Fonds, alles sind Aktienfonds und darauf sind wir fokussiert. Und daher würden wir sagen, wir sind eine Boutique in Reinform.
Wenn wir uns jetzt mal an einer SWOT-Analyse versuchen und machen das mal am Beispiel von Lois dann fest, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen einer Fondsboutique im Wettbewerb mit denen, die den Titel Boutique nicht verdienen, aber auch klein sind und dem Kunden pitchen, gerade aber auch im Wettkampf mit den großen Playern, mit den international agierenden Unternehmen?
Ein Aspekt, den wir ja noch gar nicht angesprochen haben, ist letztlich die Eigentümerschaft bei so einer Boutique. Jetzt im Falle Lois ist es so, wir sind 4 Partner, die 100% halten an der Gesellschaft. Das heißt, es gibt keine Bank oder keine Versicherung oder eine große Anzahl von Aktionären, die dahinter stehen, von der wir uns einbilden, dass sie uns frei macht von Interessenkonflikten. Das ist dort keine, ich nenne es mal, Marketing, Vertriebsgedanken im Vordergrund stehen, sondern dass die 4 Eigentümer, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, aus dem Fondsmanagement heraus eine Aktienboutique zu betreiben, dieses auch konsequent betreiben können. Das heißt, diese Unabhängigkeit oder ich nenne es mal nahezu eine Strukturarbitrage sollte schon ermöglichen, vielleicht aufgrund dieser fehlenden Zwänge irgendwo einen Vorteil zu ziehen in diesen turbulenten Märkten. Das zweite ist letztlich der Aspekt der Zeit, der dann irgendwo mit der Struktur auch Hand in Hand geht. Wir als Fundamentalinvestoren oder die mit der fundamentalen Analyse arbeiten, nehmen sich auch die Zeit bei den Investments. Das heißt, es ist nicht auf eine Quartalsbetrachtung oder auf eine Halbjahresbetrachtung ausgestellt, sondern dass wir sagen, für einen aktienadäquaten Zeitraum soll ein Mehrwert generiert werden. Und der kann dann auch irgendwo mehrjährig andauern. Das heißt, dass man auch antizyklische Investments tätigt aufgrund dieser Struktur, die man sich durch die Boutique erschaffen hat, plus diese Zeitkomponente, sodass dann Asymmetrien in den Märkten irgendwo ausfindig gemacht werden und dadurch versucht wird, Rendite zu generieren. Zudem ist so eine Boutique, oder nehmen wir es ja im Falle von Lois, wir stehen für etwas, wir haben eine klare Orientierung, unsere Glaubwürdigkeit basiert nur im Aktienbereich und das hilft auch sowohl intern als auch extern für etwas Klares dazustehen. In unserer Organisation selber muss man ganz klar sagen, dass die Hierarchiestrukturen sehr, sehr flach ausfallen. Wir haben keine Gremien oder keine Komitees, die große zu Entscheidungswegen führen. Und für die Kollegen an sich haben wir viel Gestaltungsspielraum, da gerade bei einem kleineren Unternehmen die Kollegen halt das Unternehmen mit ihren Leistungen signifikant beeinflussen können. Also nach unserer Definition ist, so wie wir das versuchen bei Lois zu betreiben, eigentlich Aktienfondsmanagement in seiner Ursprungsform oder in seiner Reihenform.
Jetzt haben Sie zumindest die Stärken dargestellt, aber das würde ich an Ihrer Stelle ja auch erstmal gemacht haben. Aber tun wir mal nicht so, als wenn die Sache nur Vorzüge hätte. Ich will Ihnen 1-2 Stichworte geben, damit wir darüber sprechen. Die Fokussierung auf eine oder einige wenige Strategien bringt es natürlich auch mit sich, dass wenn die nicht laufen, es für das ganze Unternehmen nicht so toll läuft. Also eine mangelnde Diversifizierung der Produktpalette kann sich ja in bestimmten Zeiten schwierig erweisen. Und tun wir mal nicht so, als wenn ein Haus, das einen gewissen Value-Bias hat wie Ihres, das in den letzten Jahren nicht zwischendurch auch mal kennengelernt hätte.
Definitiv. Da meine Antwort der Stärken allerdings so lang ausgefallen ist, wollte ich hier kurz pausieren, damit wir gleich dann zu den Schwächen kommen können. Und Sie machen das ja dankenderweise genau richtig. Das heißt, bei den Schwächen ist es, ich nenne es mal die Kehrseite der Medaille, wir sind sehr fokussiert auf ein Produkt oder eine Strategie, auf Köpfe. Und wenn der Leistungsanspruch oder wenn die Leistung hier mal schwächelt, dann bekommt man natürlich auch diesen operativen Hebel in die andere Richtung. Das heißt, das geht auch nicht nur von Unzufriedenheit bei Kunden. Auch im internen Unternehmen kann das natürlich zu Verwerfungen führen und dass die Stimmung vielleicht nicht die beste ist. Die Reputation ist natürlich dann auch irgendwo am Leiden. Und ganz klar, wirtschaftliche Folgen müssen dann auch gesehen werden, weil dann durch sowohl Kundengelder, die vielleicht abfließen, als auch eine Rendite, die hinter den Erwartungen zurückbleibt, einfach dieser Doppelschlag kommt und wie gesagt der operative Hebel dann negativ wirkt. Und allgemein sind natürlich Budgets oder die nicht so wie bei anderen Häusern. Also das heißt, irgendwo eine Kostendisziplin ist zum jetzigen Zeitpunkt immer gegeben. Und daher ist gerade auch, muss man da überlegen, wie tritt man eigentlich in den Wettbewerb? Unsere Industrie ist ja sehr wettbewerbsintensiv, das muss ganz klar gesehen werden. Und zudem ist auch sehr viel Geld vorhanden. Das heißt, an Marketingbudgets bei anderen Gesellschaften fehlt es ja nicht. Und das macht es auch für so ein Vertriebsteam natürlich nicht ganz einfach, da irgendwo signifikante Absätze zu generieren.
Sie haben eben die Unabhängigkeit angesprochen. Auch da gibt es natürlich mit Blick auf die Vertriebsmöglichkeiten Unternehmen, die insofern ihren Startblock weiter vorne stehen haben, als sie über ihre eigenen Kanäle, die zum Konzern gehören, ihre Produkte absetzen können. Wie kommentieren Sie das als unabhängige Boutique?
Gut, das ist natürlich schon irgendwo mit einer Prise Salz zu nehmen. Das funktionierte ja auch bei einem unserer Partner, bei seinem früheren Arbeitgeber sehr, sehr gut. Und dementsprechend ist dann vielleicht der Vertriebsfokus, kommt dann eher von den Absatzzielen, statt dass er wirklich nur die Kundenorientierung in den Vordergrund bringt. Wir an sich haben es da deutlich schwieriger. Wir haben keine eigenen Vertriebskanäle und müssen dann über die Leistungen kommen. Es spielt sich aber hier auch ganz klar in den Vordergrund, dass für etwas klar zu stehen, nicht irgendwo seine Stile zu wechseln und eine klare Fokussierung zu haben, gepaart mit der Leistung, dann irgendwo doch Möglichkeiten erlaubt, auch ein kleines Stückchen vom doch großen Kuchen abzubekommen. Wir verwalten jetzt circa 1,2 Milliarden Euro. Das heißt, für uns ist es ja schon ein sehr großer Erfolg, wenn wir uns in Richtung 2 Milliarden bewegen, was natürlich im großen Konzert ja keine Auswirkungen sonst hat.
Sprechen wir ein bisschen über die Visibilität eines Hauses wie Lois im Konzert der Großen, und zwar mit Blick auf Budgets für Marketing, aber auch im Wettkampf um Talente. Sie haben eben angesprochen, eine oder andere Personalentscheidung auch bei Ihnen im Haus in der jüngeren Vergangenheit Partner gewinnen können. Mit weiteren werden Gespräche geführt, aber da ist dann natürlich auch immer der Wettbewerb mit großen Häusern und deren Budgets. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt und da kommt es ganz klar auf die Person an. Ich sagte ja bei dem Stärkensegment, dass wir irgendwo dieses Aktienfondsmanagement in Reinform betreiben möchten. Wenn es Fondsmanager gibt, die das schätzen, irgendwo tatsächlich unabhängig frei gestalten zu können und dementsprechend irgendwo ihre Talente ausspielen können, diese Plattform können wir Talenten bieten und dann ist so eine Entscheidung vielleicht auch nicht ganz so schwierig für jemanden, der das gerne schätzt. Wenn jemand natürlich gerne viel Marketingbudget hat oder Reisekostenabrechnungen dann gleich übernommen werden von Abteilungen oder irgendwelche anderen Annehmlichkeiten, die jetzt nicht explizit mit dem Aktienfondsmanagement einhergehen, dann ist man vielleicht beim größeren Haus besser aufgehoben. Da kommt es tatsächlich auf die Person an. Gerade die, nach denen wir suchen, und da wäre beispielsweise so ein Markus Herrmann so, der das selber auch von seiner Seite aus präferiert.
Viele der Boutiquen sind nicht mit quantitativen Ansätzen und Strategien unterwegs oder mit, sagen wir mal, auf künstlicher Intelligenz beruhenden, sondern häufig sind es aktiv gemanagte Fonds mit handelnden Personen, die für kernige Thesen stehen, die für profilierte Aussagen stehen. Lois hat so jemanden von Anfang an mit Herrn Dr. Bruns gehabt. Frage, gehe ich bei solchen Boutiquen höhere Einzelpersonenrisiken als Investor ein? Und wie begegnet man dann bei Lois denjenigen, die sagen, naja, Beudack, du machst das seit ein paar Jahren ganz gut, aber eigentlich bin ich hier mal ursprünglich hingekommen wegen Bruns?
Ja, ich meine, gerade wenn es natürlich zur Gründung geht, in den ersten Jahren, da ist sicherlich das Einzelpersonenrisiko am höchsten, weil es einhergeht mit dann der Person, die natürlich die Anziehungskraft auch mit sich bringt. Aber das Unternehmen wächst über die Zeit, diversifiziert sich oder stellt sich breiter auf. Und da war es mit mir der erste Schritt, irgendwo tatsächlich auf mehrere Köpfe es zu verteilen, so dass dann das Personenrisiko irgendwo entschärft wird. Weil beim Aktienfonds ist es letztlich ja so, wenn ich investiert bin, wir haben tägliche Liquidität, es sollte irgendwas Schlimmes passieren, wovon wir nicht ausgehen, kann ja am nächsten Tag direkt verkauft werden und die Kursbeeinflussungen davon sind eigentlich nicht signifikant oder sind eigentlich gar nicht vorhanden. Daher ist das nicht daher das Risiko, dass dann irgendwo die Gelder verloren gehen. Es ist natürlich so, dass für eine Boutique, die irgendwo spezialisiert ist, irgendwo das qua Definition nicht anders geht, so viele Köpfe zu haben, so viele Produkte, so viele Strategien. Das heißt, es wird immer eine gewisse Konzentrierung geben. Aber ich persönlich hatte mir immer auf die Fahnen geschrieben, auch als Vorstandsvorsitzender, Lois irgendwo breiter aufzustellen, nachhaltiger dann so zu gestalten, dass wir zwar Boutique bleiben, unser Auftritt scharf ist, aber schon, dass man nicht nur einen Kopf hat oder zwei, sondern eher vier.
Nichtsdestotrotz, diese Personen, jetzt weniger bei Lois, aber wenn wir mal in die Historie zurückschauen, bei anderen Fondsboutiquen, dann stellt sich natürlich irgendwann mit dem fortschreitenden Alter derjenigen, die in der Führung dieses Unternehmens sind, die ja dann nicht selten auch Mitgesellschafter und Aktionäre der Gesellschaft sind, stellt sich irgendwann schon die Frage, wie sie ihre Exit-Strategie planen. Da gibt es unterschiedliche Systeme. Die nächsten Generationen übernehmen Pakete von den Älteren. So kennt man es durchaus von einer oder anderen französischen Boutique oder auch von einem oder anderen deutschen Vermögensverwalter. Aber es ist auch häufig so gewesen, dass dann die Boutique an den großen Global Player verkauft worden ist. Deshalb Frage, wie sehen Sie als jemand, der selber Aktionär eines solchen Hauses ist, diesen Punkt und ist er einer, über den ein Anleger sich überhaupt Gedanken machen müsste?
Also ich denke, in Bezug zu Lois ist das kein Punkt, über den man sich Gedanken machen müsste, da letztlich eher der Weg des vielleicht Generationswechsels eingeschlagen wurde. Zudem muss natürlich da genau geprüft werden, Fondsmanagement, so wie wir es verstehen, ist ein Personengeschäft. Also es hängt schon auch an der Person. Wir haben keinen quantitativen Prozess in dem Bereich und die Personen managen dann jeweils zwei oder drei Fonds und die hängen dann auch sehr stark an diesen Personen. Wenn jetzt einfach ein stringenter Verkauf stattfinden würde, muss dann irgendwo auch gewährleistet sein, natürlich, dass die handelnden Personen an Bord bleiben und das irgendwo mehrjährig, weil sonst würde es keinen Sinn machen. Was kauft man tatsächlich? Man kauft ja irgendwo auch das Spezialistentum oder die Fähigkeiten des Managers, den Fonds irgendwo weiter fortzuführen. Daher denke ich, eigentlich im Personengeschäft ist es sehr schwierig, wenn es so auf die Person zugeschnitten ist. Und ich glaube, daher besteht nicht die große Gefahr in dem Zuge, gerade bei diesen kleineren Boutiquen wie der unseren, sondern in dem Größenordnung, wo vielleicht die Asset Manager so 50, 60 oder 100 Milliarden haben, weil die dann gerade gegen die ganz Großen irgendwo in diesem No Man's Land sind. Das heißt, sie wissen gar nicht, sind sie jetzt groß, sind sie jetzt klein, sind sie irgendwo dazwischen. Und deswegen sieht man auch in der Industrie da ja auch Konsolidierung, wenn dann so eine Janus oder so etwas da aktiv wird oder auch andere Londoner Gesellschaften da irgendwo fusionieren.
Herr Beuter, kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage. Fondsboutique, Doppelpunkt, Auszeichnung, Zustand oder Mythos? Ich lege Ihnen die drei einzelnen Begriffe nochmal hin und Sie können mit Begründung vielleicht sagen, warum Sie es gelten lassen oder nicht gelten lassen. Auszeichnung?
Also per Definition, nur weil man Boutique ist, ist es sicherlich erstmal keine Auszeichnung, weil das ist dann ein kleines Unternehmen, das irgendwo für ein Produkt steht. Aber ohne den Track Record oder ohne die Leistung, die dann irgendwann visibel wird, kann man das noch nicht als Auszeichnung bezeichnen.
Zustand?
Also die Situation jetzt in den Märkten gerade ist da, ich nenne es mal eine schwierigere, weil einfach, und das ist tatsächlich eher, wir hatten bei der SWOT-Analyse jetzt mit den Threats, also mit den Risiken da nicht ganz weitergemacht, dass ja die letzte Dekade sehr stark geprägt war von wirklich einem sehr, sehr robusten amerikanischen Aktienmarkt. Das heißt, wenn Sie den Nasdaq auf 10 Jahre annualisiert sich ansehen, ist die jährliche Rendite bei 24% circa in Euro. Und beim MSCI Welt, der sehr stark aus den USA her oder letztlich daher rührt, ist die annualisierte Rendite bei 13%. Was sehr, sehr, sehr ansprechende Aktienrenditen sind, da man irgendwo historisch mal von 6-8% ausgegangen ist. Das heißt, alle 10 Jahre verdoppelt sich irgendwo das eingesetzte Kapital. Und das wurde aufgrund Niedrigzinsumfeld oder auch Notenbanken, welche Gründe auch immer, signifikant übertroffen. Und in diesen Phasen gab es natürlich auch viele Strategien, die entweder sind die Indizes oder die ETFs sehr, sehr gut gelaufen, auch große Häuser, die sich sehr stark daran orientieren, irgendwo an den Indizes, weil sie nicht so oft Benchmark sind, hatten sehr gute Renditen, weil das einfach durch diese Schwergewichte auch in den Indizes gezogen wurde. Und das hat dann irgendwo auch Kratzer hinterlassen, muss man sagen, im Boutiquenbereich, weil dann kann man es irgendwo umdrehen. Die ganzen Stärken, die man aufgezeigt hat, werden dann in den Raum geworfen als, naja, warum sind denn die Mehrwerte nicht da, wenn es so viele Vorteile hat? Und deswegen denke ich, ist der Zustand da vielleicht einen Tick mehr angekratzt, als er vor 10 Jahren war. Trotzdem gehe ich nicht davon aus, dass das wirklich für die nächsten 10 Jahre kennzeichnend sein sollte, weil diese Dekade und diese 10 amerikanischen Unternehmen, wenn wir sie mal so exemplifizieren wollen, das war schon etwas sehr Besonderes.
Mythos?
Der Mythos ist vielleicht auch ein Tick zu hoch gegriffen. Ich würde sagen, wenn wir das zum Ausblick der Fondsboutiquen, dass jemand sich darauf spezialisiert und irgendwo eine gute Rendite aufgrund des Spezialistentums generieren kann, das sollte doch im Rahmen des Möglichen sein. Da gibt es viele Beispiele, auch internationaler Front. Es gibt in UK beispielsweise die AKO oder die Egerton, die sind so circa 20, 25 Milliarden groß, die über sehr lange Zeiten auch wirklich gute Renditen erwirtschaften konnten. Und da kommen die positiven Attribute mit der Leistung gepaart dazu, dass das doch irgendwo funktioniert. Und ich denke, dass das auch in der Zukunft so funktionieren kann. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es da sicherlich einige gute Adressen. Und daher denke ich, dass das tatsächlich irgendwo zur Diversifizierung dazugehört und auch trotzdem eine Boutique, die wirklich für etwas steht, die Stile nicht wechselt, die handelnden Personen irgendwo an Bord bleiben, dass damit doch Mehrwerte geschaffen werden können.
Damit haben wir unsere Eingangsfrage eigentlich geklärt oder zumindest eine ganze Menge Denkanstöße dafür geliefert. Kommen wir gegen Schluss des Podcasts dann nochmal zu der Frage, was die nächsten strategischen Ziele der Fondsboutique Lloyds sind. Was ich damit verbinden würde, will man, wenn man Fondsboutique ist, eines Tages ein Global Player, ein ganz großer sein, oder möchte man eigentlich immer die Boutique bleiben, die bei dem, worauf sie fokussiert ist, erfolgreich ist? Und was ist denn auch mit dem Thema Bündelung von Energien und Ressourcen, wenn sich mehrere Boutiquen zusammentun?
Also für Lloyds jetzt explizit ist es nicht geplant, ein Global Player zu werden. Das heißt, wir haben jetzt mit dem Christoph Bruns, mit mir und dem Markus Hermann 3 Fondsmanager. Und das Ziel ist es schon, für mich in den nächsten Jahren nochmal 1 oder 2 an die Plattform anzudocken. Aber das dann trotzdem, und so versteht sich Lloyds, nicht eher als Talenthotel, sondern organisch, das heißt, man wächst mit der Gesellschaft irgendwo zusammen, ist der Agent dieser Gesellschaft und jeder hat dann so seine eigene Produktfamilie zwar in dem Maße, aber es findet ein reger Austausch statt von der Philosophie, von der Begeisterung für die Aktie und von auch den ganzen Vorteilen dieser Boutique sind sich dann alle Fondsmanager einig. Und an diesen 1, 2 Fondsmanagern, da müssen wir noch hin. Das in den nächsten Jahren. Und dann bleibt das übergeordnete Ziel, tatsächlich im scharfen Profil zu sein, für etwas zu stehen. Und bei uns ist es die Aktienanlage. Sie hatten den Dr. Christoph Bruns mal so schön als Anwalt der Aktienanlage tituliert. Also tatsächlich auch irgendwo unsere DNA mit dem Thema Aktien bleibt. Aktienkultur in Deutschland versuchen zu unterstützen in dem Zuge, aber auch mit Leistung glänzt. Und auch wenn es schwierigere Value-Jahre sind, dass man über den Zyklus hinweg sieht, dass doch signifikante Mehrwerte geschaffen werden können.
Also nicht zu erwarten, dass Sie morgen einen Rentenmanager einstellen und damit etwas anfangen. Sie haben selber den Begriff des Talenthotels gebraucht. Trotzdem würde ich noch mal fragen, es gibt ja durchaus, wie Sie eben richtig gesagt haben, Boutiquen, die auf unterschiedliche Dinge spezialisiert sind. Eine andere Boutique vielleicht aufs Thema Rohstoffaktien. Wäre vorstellbar, dass Sie früher oder später mal mit einem anderen Haus Ihre Kräfte bündeln?
Ich würde denken, eher nein. Also nicht in einem 50-50-Merger, dass man sagt, okay, jetzt kommen 2 Häuser zusammen, die haben 5 Fonds und wir haben 5 Fonds und dann haben wir einfach 10. Es könnte sein eher, dass man beispielsweise wenn wir jetzt sagen, wir sind eher eine Tick größere oder etabliertere Boutique mit 1,5 Milliarden, dass man vielleicht ein 150, 200 Millionen, eine kleinere Boutique andockt, so etwas, die dann irgendwo aufgrund von Synergieeffekten, die man dann gegenseitig hätte, Talente an Bord nimmt oder dann irgendwo Vertrieb und Marketing bündeln könnte. Allerdings eher so im kleineren Bolt-on-Bereich. nicht so, dass man sagt, entweder wir werden geschluckt oder wir gehen dann auf so einem, wie man so schön neudeutsch sagt, Merger of Equals.
Ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Punkte zusammengetragen. Das soll für diesen Podcast dann auch reichen. Herr Beudack, ich frage immer jeden meiner Gesprächspartner am Ende, ob er eine Literaturempfehlung hat in Form eines Buches, einer Internetseite allgemein zum Themenkreis Investments oder vielleicht auch zum Thema Boutiquen. Weiß ich nicht. Was haben Sie uns mitgebracht?
Also ich persönlich, das Buch ist nicht ganz einfach zu finden, weil es aus dem Handel rausgenommen wurde, aber man findet es im Internet, wenn man ein bisschen findig da sucht. Das ist von Seth Klarman, dem Gründer von Baupost, Margin of Safety. Und da ist es so, er hat ein Buch geschrieben, das ist recht einfach zu lesen, das sehr stark über die Philosophie der Aktienanlage einhergeht, über die Vorteile einer Boutique und der Struktur, der Langfristigkeit, auch irgendwo einen gewissen Zynismus an den Tag legt, die Verrücktheit der Börse, der Investmentbanken und auch irgendwo diese kurzfristige Betrachtungsweise aufs Korn nimmt. Und es ist eigentlich recht einfach geschrieben, sehr gut verständlich. Es ist auf Englisch, muss gesagt werden, allerdings nicht irgendwie, dass man da ein super Fachidiot sein muss, um das zu verstehen. Und einfach von der Philosophie, diese Klarheit der Gedanken, wie es aufgebracht oder aufgearbeitet wurde, ist nach meiner Meinung sehr empfehlenswert und gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsbücher.
Die nehmen wir mit, stellen Sie bei uns zu den Literaturempfehlungen dazu. Herr Beudack, ich bedanke mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen und bei dem Thema Fondsboutique den einen oder anderen Gedankenanstoß geliefert haben, über den es sich mal lohnt, nachzudenken in einer Welt, in der die Macht von Global Playern, die immer weiter wachsen, fortschreitet, in der das passive Geschäft jeden Tag mehr Freunde findet. Da sind doch viele Punkte angesprochen worden. Danke dafür. Danke Ihnen, den Zuhörern, fürs Zuhören, dass Sie uns hier Gesellschaft geleistet haben. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast in den einschlägigen Diensten bewerten, ihn Ihren Freunden und Kollegen weiterempfehlen und verabschiede mich hier, wie gewohnt, aus dem ABC Tower in Köln mit einem kölschen Tschö.